Ja, ich möchte an das Wort anschließen, was wir letzten Sonntag schon ein bisschen angefangen haben zu sprechen über die Offenbarung von Christus und der Gemeinde. Und schon letzte Woche war es ein sehr wichtiger Punkt, dass wir darüber Offenbarung brauchen. Was heißt Offenbarung? Ja, wie kann man das erklären? Das zeigt, dass du nicht nur etwas verstanden hast, theoretisch, ja, sondern offenbar so ein Aha, oh, I see. Ja, wir brauchen Augen, die sehen. Ja. Manchmal lernen wir viel, ja, wie in der Schule oder im Studium. Du lernst irgendwelche Dinge und dann kannst du vielleicht darüber irgendwas sagen, aber es gibt dann irgendwann einen Punkt, kriegst du Offenbarung. Und das brauchst du eigentlich, um wirklich zum Beispiel ein Ingenieur zu sein oder ein jemand, der wirklich weiß, von was er redet. Ja. Da musst du was gesehen haben von einem Thema. Es reicht nicht nur, irgendetwas in einem Buch gelernt zu haben. Es wird nie funktionieren. Genau. Und auch bei Gott ist es so. Es reicht nie, nur irgendwas über Jesus gehört zu haben oder vielleicht etwas von der Bibel zu wissen und zu lernen. Wenn wir ihn kennen wollen, brauchen wir Offenbarung. Ja. Dann brauchst du einen Moment, wo du siehst, ah, so ist es. Jetzt habe ich es gesehen, jetzt habe ich es ergriffen. Genau, und deshalb finde ich diese Stelle hier in Matthäus 16 so beeindruckend, weil hier bekommt jemand Offenbarung. Ja. Und wirklich, deshalb möchte ich es nochmal anschauen, weil das ist so wichtig, wie wir auch Offenbarung bekommen. Und das Erste, lass uns das nochmal aufschlagen, Matthäus 16 von Vers 13. Wir gehen ein bisschen durch diese Verse. Das erste in Vers 13, was ja als hier wird erwähnt, wo es war, als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam. Wisst ihr, wo Caesarea Philippi ist? Weiß es jemand?
Ganz weit weg von Jerusalem.
Ja. Ich mal es mal kurz an. So, ganz grob skizziert. Von Israel, ja. Und hier ziemlich im Süden ist Jerusalem. Die Stadt Gottes. Das Zentrum des jüdischen Glaubens. Alle, die zu der Zeit etwas von sich gehalten haben, dass sie Gott kennen oder offen etwas wissen von Gott, die waren hier. Wenn du was über Gott, den lebendigen Gott, lernen wolltest, bist du normal hier hingegangen. Es gab mal einen Mann von Afrika, Äthiopien, der Gott gesucht hat. Der ist dorthin gegangen. Aber dort hat er ihn nicht gefunden. Das Einzige, was er bekommen hat, sie haben ihm eine Bibel geschenkt. Ja. Das war gut. Und er hat drin gelesen. Und dann auf den Weg zurück, irgendwo in einer Wüste, wo es nichts gab, hat Gott einen Mann zu ihm geschickt, zu diesem Ägypter, oder Äthiopier, ja. Und dort hat er Jesus kennengelernt. Dort hat er Offenbarung bekommen. So, Gott zeigt immer wieder, dieser Ort, wo wir Menschen denken, da lerne ich am besten über Gott, ist nicht der Ort, wo wir Offenbarung bekommen. Ist nicht der Ort. Und auch in dieser Geschichte, Caesarea Philippi, das ist hier. Hier ist Caesarea Philippi. Es ist, schau auf der Karte, es ist so weit weg wie möglich von Jerusalem. Hier ist keiner der religiösen Lehrer gewesen. Hier hast du keine Theologieschule gehabt. Keiner, der Theologie lernen wollte, ist nach Caesarea Philippi gegangen. Sind alle in Jerusalem gewesen. Aber Jesus ist mit seinen Jüngern hier hingegangen, ganz weit weg. Für Offenbarung brauchst du keine Theologie studieren. Das ist die gute Nachricht, das ist nicht so kompliziert. Ja. Wir haben hier in Lukas 10 gelesen, wem hat Gott sich offenbart? Lass uns das nochmal aufschlagen. Lukas 10. Ja, lass es uns nochmal zusammen lesen, genau. Zu der Stunde jubelte Jesus im Heiligen Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. How is it in English? To whom Jesus revealed himself? Babes. Babies. Unmündige, das Wort heißt Kinder, Babies. Babes. Oh. Is it okay to be a babe and you will have a great revelation of Christ? Es ist besser, ein Baby zu sein, so einfach, als ein kluger und weiser. Yeah. Wenn du ein. Das ist die gute Nachricht. Wenn du ein kluger. Sag mal, wenn du ein kluger und weiser bist, dann muss dieser Vers dich warnen, vertraue nicht auf deine Klugheit. Verlasse dich nicht auf deinen klugen Verstand. Am Donnerstag hatten wir eine Versammlung gehabt und es kam auch ein junger Student von Indien, Harsha, ja genau, er war da. Und dann haben wir ein Lied gesungen. Wenn du Jesus finden willst, suche ihn nicht im Verstand. Ja, der Verstand kennt nur das Wissen, aber er kennt nicht Jesus. Ja. Und das ist so, wie Jesus hier sagt, wenn du ein kluger Mensch bist, heißt es nicht, dass du Jesus kennst. Ja. Also wenn wir klug sind, dann lerne, wenn es um Jesus geht, vertraue nicht auf deine Klugheit. Und wenn du nicht so klug bist, ein einfacher Mensch, dann freue dich. Weil es ist für dich sehr einfach, Jesus kennenzulernen. Ja. Gott will es dir offenbaren. Ja. So, wir müssen sehr einfach werden heute. Und auch aus diesem Grund ist Jesus dorthin gegangen. Weil er wollte auch, dass seine Jünger sehr einfach sind. Und dann, wenn wir zurückgehen zu Matthäus 16, in Vers 13 heißt es dann, Jesus fragt seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute den Sohn des Menschen? Und sie antworten, die einen halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder einen der Propheten. Das hat mich beeindruckt. Es war schon zu der Zeit genauso wie heute. Die Menschen, die Leute haben viele Meinungen über Jesus. Ja. Frag doch mal die Menschen, was denkst du, wer ist Jesus? Ja. Du hörst viele Meinungen. Manche klingen sehr klug. Ja. Sie haben diese Meinungen teilweise aus der Bibel gelernt. Ja. Zum Beispiel steht irgendwo, dass Elia wiederkommen soll. Ja. Und wird alles wiederherstellen. Das heißt, sie haben was von der Bibel gewusst. Und darauf haben sie ihre Meinung gegründet. So haben sie gedacht, wow, Jesus macht was Gutes. Vielleicht ist er Elia. Aber die Meinung, selbst wenn sie daher kommt, dass du die Bibel kennst, ist noch nicht Offenbarung. Und es zeigt dir nicht, was Gott will. So, das reicht nicht. Also wir sind hier nicht für eine Meinung. Ja, dann lesen wir einfach weiter. Vers 15. Fragt Jesus die Jünger und sagt, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Ja. Es ist sehr gut. Der Herr will nicht nur wissen, was die Leute denken, er will wissen, was denkst du. Er fragt dich persönlich. Für wen hältst du Jesus? Ja? Ich möchte sogar auch sagen zu uns hier vielleicht, bei mir war es so, ich bin zum Beispiel in der Gemeinde aufgewachsen. Ich habe auch über Jesus gelernt. Und ich habe vieles sagen können, was andere Menschen mir gesagt haben über Jesus. Ich wurde gut darüber gelehrt. Aber wenn du mich gefragt hast, was glaubst du? Ja, was glaubst du? Du, wer Jesus ist. Nicht, was deine Eltern dir erzählt haben oder sonst jemand, was ein Bruder, der hier predigt, erzählt, sondern was glaubst du? Jesus fragt nicht, was hat der Bruder dir erzählt, wer ist Jesus? Er fragt, was glaubst du? Ja, das ist die Frage. In deinem Herzen. Für wen hältst du mich? Und ich muss euch bezeugen, obwohl ich schon viele Jahre in der Gemeinde war und vieles wusste, konnte ich diese Antwort nicht so klar sagen. Ich war eigentlich nicht sicher, was ist jetzt richtig. Stimmt das, was die Leute sagen? Was meine Kollegen in der Schule sagen? Oder stimmt das, was ich hier gehört habe, was der Bruder immer erzählt hat, der in der Versammlung gepredigt hat? Was stimmt? Was meine Eltern gesagt haben? Ich konnte diese Antwort nicht geben. Obwohl ich viel von der Bibel wusste, weil ich noch keine Offenbarung hatte. Ja. Es ist, ohne dass Gott eine Offenbarung gibt, wirst du nur eine Meinung haben. Du weißt nicht, wer ist Jesus. Deshalb. Aber denk dran, es ist nicht so schwer, eine Offenbarung zu bekommen. Du musst nicht alles studieren. Es ist eine Frage des Herzens. Und was mir gefällt, Petrus, hier, er hat eine Offenbarung. Lesen wir 16 und 17. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm,
Selig bist du, Simon Bar-Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der in dem Himmel ist.
Wunderbar. Petrus hat etwas gesehen. Es war nicht nur eine Meinung, die er hatte, ja, sondern in seinem Herzen hat er die Augen geöffnet bekommen. Er hat Jesus schon erlebt, ja, aber in diesem Moment war ihm einfach von Gott, dem Vater, etwas gezeigt worden. Er hat gesehen, das ist der Christus. Ja, der Messias, auf den das ganze Volk Israel gewartet hat. Ja. Es war, und er ist nicht nur ein Prophet, er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Das kann dein Verstand schon gar nicht mehr mitmachen. Dein Verstand sagt, wie kann hier der Sohn des lebendigen Gottes vor mir stehen? Ja? Dein Verstand würde nie diese Offenbarung geben. Der wird sagen, vergiss das sofort wieder. Es geht nicht. Aber wir haben vorher gelesen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. So, für diese Offenbarung darf dein Verstand nicht zu stark sein. Sonst zerstört er es wieder. So, deshalb ist es gut, wie ein Baby zu sein. Dann kannst du einfach Amen sagen und glauben. Dann glaubst du der Offenbarung. Und mir gefällt es, dass es hier Simon Petrus ist, der das gesagt hat. Was für ein Mensch war Simon? Was für ein Wesen hatte er? Was würdest du sagen? Was die schon von Petrus wird ja vieles berichtet in der Bibel. Man kann etwas von seinem Charakter erkennen. Was würdest du sagen, Nina?
Er war vorlaut und vorschnell, aber trotzdem irgendwie einfach. Und
ja. Weißt du, ich möchte zurückgehen mal zu Matthäus 4, wo Petrus berufen wurde. Matthäus 4 von Vers 18 bis 20. Und als er am Meer von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und Andreas seinen Bruder. Die warfen ein Netz ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt her, folgt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sie verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach.
Wow.
Hier. Das erste ist, Petrus war wirklich auch ein einfacher Mensch. Er war kein Theologe. Er war ein Fischer. Sehr praktisch. Gewusst, was es heißt, sich für sein Essen zu arbeiten. Aber er war auch ein Mensch, der wirklich, wenn er etwas wollte, er hat sich gleich dafür hingegeben. Ich würde sagen, alles oder nichts. Wenn Jesus sagt, ich folge mir nach, manchmal hat Jesus das gesagt und hat einer gesagt, ja, ich will, aber ich möchte zuerst allen Tschüss sagen bei mir zu Hause, meiner ganzen Familie. Oder ich habe noch was Wichtiges zu erledigen, warte noch einen Augenblick. Er hat das nicht gemacht. Er hat gesehen, oh, der Herr will was. Zack. Er hat es gelassen und sagt, tschüss, ja. Ich gehe. Ja. Er war bereit. Und wenn der Herr was sagt, dann wollte er es haben. Ja. Und wenn, dann richtig. Und ich glaube, das ist die Haltung, die der Herr von uns braucht. Ich möchte euch bezeugen, der Punkt, wo Gott mir Offenbarung gegeben hat über Christus, ja, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr einfach nur hier sitzen, weil ich hier aufgewachsen bin. Das reicht mir nicht. Ich will nicht hier den Stuhl immer warm halten, weil einfach meine Eltern mich hierher bringen und ich das jetzt halt mitmache. Und weil ich gelehrt werde, ja, so ist es gut. Das hat mir nicht mehr gereicht. Ich habe gesehen, wenn ich so weitermache, ich habe mal überlegt, ich kann nie mit ganzem Herzen dem Herrn folgen. Ich werde hier sitzen und immer schön den Stuhl warm halten und ein bisschen mitmachen. Aber ich kann nicht folgen, ich kann nicht vorangehen. Und ich habe gesehen, so ein Leben will ich nicht führen. Nein, wenn ich mit Jesus gehe, dann will ich wie Petrus sein können. Dann will ich wirklich sagen, dann das. Ja. Aber ich habe Gott gesagt, Gott, ich kann das noch nicht. Weil ich habe noch nichts gesehen. Ich weiß noch nicht, bist du der Christus? Oder bist du doch nur ein guter Mensch gewesen? Ja. Das war immer noch nicht klar. Keine Offenbarung. Und ich habe Gott gesagt, Herr, du musst es mir zeigen. Ich will wissen, für was ich mich hingebe. Was ich mache. Und ich muss sagen, wirklich, Gott hat es gefallen, dass ich so wollte. Und er hat nur auf diesen Augenblick gewartet. Und tatsächlich, in diesem Moment hat er mir das gezeigt. So einfach. Nur weil mein Herz sagte, ich will es wirklich wissen. Ich will es wirklich, zeig es mir. Und dann sagte, okay, wer will es wissen, dem zeige ich es. Dazu möchte ich auch eine Stelle mit euch lesen. Hier in Matthäus 7. 7 bis 8. Bitte, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und er sucht, der findet. Und er anklopft, dem wird aufgetan.
Amen.
So einfach ist es. Amen. Es gibt ja eine starke Verheißung. Wenn du merkst, dass Gott dir nicht gibt, dann nimm diese Verse und sag ihm das. Wenn du noch keine Offenbarung hast und du sagst, ich will sie, bete mit diesen Versen. Sag ihm, Herr, du hast gesagt, jeder, der bittet, empfängt. Jeder. Ich bin auch jemand. Und ich bitte dich jetzt. Gib mir. Glaube diesem Wort. Fordere Gott, er wird dir geben. Und wenn das Bitten noch nicht ausreicht, ja, hier gibt es eine Steigerung, dann suche. Also, suchen ist noch mehr als Bitten. Vielleicht ist es nicht gleich da. Dann zeigst du, es ist dir wichtig, es zu finden, dann suchst du gehst überall hin. Ja, wenn ich suche, dann kann ich nicht hier stehen bleiben. Ich suche mal. Ja, ich finde es nicht. Manchmal bin ich so zu Hause. Wenn ich zu faul bin zum Suchen, dann sage ich Luba, Luba, ich habe es nicht gefunden. Und dann kommt sie und dann, dann war es fast vor meiner Nase und dann schäme ich mich. Weil ich bekennen muss, ich habe nicht wirklich gesucht. Wenn ich suche, dann bewege ich mich, dann... Okay, ich mach's jetzt nicht, ja. Dann gehe ich an den Schrank und was weiß ich, ja, suche ich. Und manchmal reicht sogar nicht suchen. Ja? Was mache ich? Ich suche und dann hier, was weiß ich, abgeschlossen. Ich will aber suchen, es scheint zu sein. Dann klopfe. Dann musst du klopfen. Und dann wird dir geöffnet. Richtig. Halleluja. Es wird geöffnet. Du kannst reingehen. So. Das ist ein Prinzip, wenn wir Offenbarung wollen. Wenn du das machst, wenn du bittest und du bekommst nicht gleich, dann fängst du an zu suchen und du findest immer noch nicht, du merkst irgendwie, die Tür ist zu und dann klopfst du an der Türe, besser, ja, und klopfst, dann wird dir geöffnet. Ich kann es euch bezeugen. Es war immer so. Wenn Gott sich mir offenbaren wollte, musste ich immer das machen. Manchmal reicht ein Bitten. Bei der Offenbarung über Christus hat Bitten gereicht für mich. Ich musste nur bitten und tatsächlich noch in derselben 10 Minuten war die Offenbarung da. Halleluja. So gut. Aber manchmal musste ich auch wirklich suchen und anklopfen. Aber Gott hat offenbart. Er tut es wirklich. Ja, lob den Herrn. Amen. So, Vers 17. Nein, Entschuldigung, 16 nochmal sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und mir gefällt hier, in dieser Offenbarung stecken zwei Dinge drin. Christus. Das schreibe ich mal hin. Was heißt Christus eigentlich? Übersetzt. Weil Christus sagt uns ja nichts.
Der Gesalbte.
Der Gesalbte. Und was bedeutet, dass er der Gesalbte ist?
The name means anointed. And what does it mean? That he is anointed.
Also königisch und der König wurde gesalbt.
Ja, nicht nur ein König. Ein Priester auch. Warum wurden Könige und Priester gesalbt? Für was denn? Sie haben eine Aufgabe von Gott. Ein Christus, ein Gesalbter, hat von Gott einen Auftrag. Gott will ihn benutzen. Dieser Mensch ist für Gott wichtig. Dieser Mensch hat eine Aufgabe, die er für Gott ausführen soll. Das ist die Bedeutung von Christus. Und zu der Aufgabe kommen wir gleich. Ich sage noch kurz das Zweite, was hier drin steht. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Das heißt, er kennt auch, Gott ist lebendig. Ja. Gott ist kein toter Gott. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn wir Christus erkennen, erkennen wir auch, Gott ist lebendig. Eine sehr wichtige Offenbarung. Ja. Viele denken, Gott ist nur eine Idee, eine gute Idee. Aber in der Offenbarung hast du, erkennst du, Gott ist lebendig. Und er hat was vor. Und was hat er vor? Vers 18. Und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Könnt ihr sagen, was er vorhat? Ich finde es doch schön. Jesus hat nicht nur Petrus mit der Offenbarung alleine gelassen zu sehen, dass er der Gesalbte ist, der den Auftrag von Gott hat, sondern er hat ihm gleich gesagt, was sein Auftrag ist. Was er machen soll. Was macht er?
Seine Gemeinde bauen.
Ja, seine Gemeinde bauen. Das ist sein Auftrag. Wenn du fragst, wofür ist Christus da? Viele Menschen würden sagen, die Menschen von ihren Sünden zu erlösen. Oder? Habt ihr das schon mal gehört? Have you ever heard this? Jesus came to save us from our sins. Have you heard this before? Have you ever heard he came to build his church? No? So, you didn't saw the whole vision. You have to see now. He's not coming just for saving people. It's much less, too less. He came to build his church. Dafür ist er der Gesalbte. Er kam, um seine Gemeinde zu bauen. Ich schreibe mal hier, seine Gemeinde. Amen. Seine Gemeinde. So, der Gesalbte, er baut seine Gemeinde. Das ist sein Auftrag. So, das ist auch sehr gut, dass der Herr Petrus das gleich gezeigt hat. Weil er hat ihm sogar noch mehr hier offenbart. Er hat gesagt, du bist mir wichtig für diese Gemeinde. Wie hat er das ihm gezeigt? Er hat ihm hier den Namen Petrus gegeben. Simon hieß nämlich gar nicht Petrus vorher. In Vers 7 nennt er ihn Simon Bar-Jona.
Ja.
Er hieß Simon Bar-Jona, Sohn von Jona. Jetzt hat er gesagt, nein, du bist nicht mehr Simon Bar-Jona. You're no more Sai Aramadana. Du bist ein Stein, du bist Petrus.
Peter.
Schon verraten, genau. Wir haben vorgesehen, Christus hat eine Bedeutung, Petrus hat auch eine Bedeutung. Ich schreibe es nicht hin. Ja. Die Bedeutung von Petrus ist Stein. Und für was? Lass uns das lesen. 1. Petrus 2. Vers 5. Da sagt er hier, und werdet auch ihr aufgebaut als lebendige Steine zum geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Ja. Jesus hat gesagt, er will seine Gemeinde bauen, weil seine Gemeinde ist wie ein Haus. Ja, das gebaut werden muss. Ja. Habt ihr es gefunden schon? Ich warte kurz, dass sie mitkommen. Ja? So, die Gemeinde ist wie ein Haus, das gebaut werden muss. Das Haus von wem? Es ist das Haus Gottes. Und Petrus ist ein Stein für dieses Haus. Ja. Das Jesus ihm den Namen Petrus gegeben hat, das hat ihn ständig erinnert. Ich bin ein Stein für dieses Haus. Wenn ich Philipp nicht mehr Philipp nenne, ist er immer Stein. Stein. Was denkst du dann?
Ein Stein.
Irgendwann siehst du, ich bin ein Stein. Ja, für was? Ja. Das ist, dass du die Offenbarung nicht vergisst, wofür du bist. Weil das Problem ist, wir Christen können manchmal diese Vision verlieren. Ja. Und dann sind wir gläubig, wir haben Jesus erkannt und wir vergessen irgendwie, wofür wir sind. Es ist gut, wenn ich nicht mehr Salz, sondern Stein. Was denkst du dann? Why are you a stone? To build up the church. Reminds you, ich bin ja hier für den Aufbau der Gemeinde. Wo sind eigentlich meine Geschwister? Wo ist? Irgendwie die Gemeinde ist weit weg. Was mache ich als Stein? Irgendwo. Dann siehst du, ich muss zurückkommen zu diesem Aufbau. Deshalb hat der Herr Simon den Namen Petrus gegeben. Und Halleluja, er hat diese Offenbarung bewahrt, deshalb hat er in seinem Brief geschrieben, wir sind lebendige Steine für den Aufbau von Gottes Haus.
Amen.
So, Zeit schreitet fort. Okay, süß. Die Gemeinde ist das Haus Gottes. Es gibt einen Vers dazu, ich lese ihn jetzt nicht um der Zeit willen, der das auch genau sagt. Das ist nicht meine Idee. Ja. Aber lass uns weiterlesen. Johannes, Kapitel 2 noch. Hier geht es auch um das Haus. Wir können lesen von Vers 13 bis 21. Ja, und das Passa der Juden war nahe,
und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel sitzen, die Ochsen und Schafe und Tauben verkauften und die Geldwechsler. Und er machte eine Geißel aus Stricken und rief alle aus dem Tempel hinaus, sowohl die Schafe als auch die Ochsen, und verschüttete das Geld der Wechsler und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, trag dies weg von hier, mach das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhaus. Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Da antworteten die Juden und sagten zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tust? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, zerstört diesen Tempel, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Das sagten die Juden, dieser Tempel wurde in 46 Jahren erbaut, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes.
Ja, hier sehen wir, wie sehr Jesus für das Haus Gottes brennt. Ja. Er wusste, er ist gekommen für das Haus Gottes, es zu bauen, es wiederherzustellen. Er hat einen Auftrag. Und er kommt in den Tempel und er räumt erstmal auf. Weil die Religion hat dieses Haus verdorben. Ja. Menschliche Religion verdirbt das Haus Gottes. Das Haus Gottes zu dieser Zeit war hier, in Jerusalem. Aber die Religion, die dort war, hat dieses Haus zu einem Kaufhaus gemacht. Sag mal, eine Räuberhöhle. Den Menschen ging es nicht um Gott, die Ehre zu geben. Die Menschen haben sich selber bereichert mit Gottes Haus. Sie haben entdeckt, aha, mit Gott kann man gute Geschäfte machen. Mit dem Haus Gottes. Viele kommen, viele wollen was geben für Gott. Und sie haben es hier reingesteckt. Und das auch. Und das auch. Alles in die eigene Tasche. Schrecklich. Bis heute gehen viele Menschen so mit Gottes Haus um. Sie machen es zu einem Kaufhaus, sie machen ein Geschäft. Was macht Jesus mit diesem Geschäft? Sagt er, okay, schönes Geschäft. Nein, er hat eine Offenbarung, wofür er ist. Er räumt auf. Aber das machst du nur, wenn du Offenbarung hast. Du verhältst dich nicht so, wenn du nur weißt, ja, das ist das Haus Gottes. Nein. Um so zu brennen für das Haus Gottes, musst du es gesehen haben. Dann musst du diese Offenbarung haben. Und was ich so schön finde hier, Jesus zeigt ihnen auch gleich, dieses Haus in Jerusalem ist eigentlich nicht das, wofür er wirklich gekommen ist. Er sagt ihnen dann in Vers 19, zerstört diesen Tempel und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Ja. Er hat sogar gesagt, dieses Haus in Jerusalem, ihr könnt es zerstören. Ich werde es aufrichten. Und dann haben sie natürlich wieder nicht verstanden. Der Verstand der Menschen war überfordert. Ja. Logic didn't work. How come? You build up this temple in 3 days? Menschliche Logik kann nicht Gottes Offenbarung ersetzen. Sie lehnt es sogar ab. Und dann, das ist, was die Juden machen. Sie sagen, dieser Tempel wurde in 46 Jahren erbaut. Und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Er hat nicht mal von seinem Leib gesprochen, wie er da mit ihnen redete, damals, in Fleisch und Blut. Sondern er hat davon gesprochen, dass er sterben wird und nach 3 Tagen auferstehen. Das heißt in Vers 22, ja? Als er nun auferstanden war von den Toten, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Er hat von seinem Leib gesprochen nach der Auferstehung. Und wer ist der Leib Christi nach der Auferstehung? Was ist das? Wer ist das?
Gemeinde.
Amen. Hast du einen Vers in der Bibel, der das bestätigt? Okay. Ich helfe dir. Epheser 1, Vers 22 und 23. Ja, und er hat alle Dinge unter seine Füße getan
und hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, welches sein Leib ist, die Fülle des, der alles in allem erfüllt.
Die Gemeinde ist das Haus Gottes.
The church is the house of God.
Sie ist auch der Leib Christi. So, Das ist noch viel näher als das Haus. Das ist sogar der eigene Leib von Christus. Aber eigentlich ist es sogar dasselbe, wie diese Verse zeigen. Sein Leib ist das Haus Gottes. Und dann noch kurz, weil meine Zeit ist schon abgelaufen. Tut mir leid, dass ich so lange spreche. Epheser 5 nochmal, dass wir noch etwas sehen hier. Kurz Vers 25 bis 32. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, indem er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst darstellte als eine, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen, sondern dass sie heilig sei und ohne Makel. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt es und pflegt es, so wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau annehmen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich rede aber von Christus und der Gemeinde.
Amen.
Hier sehen wir noch ein wunderbares Geheimnis. Hier wird auch davon gesprochen, die Gemeinde ist der Leib Christi, aber wird auch gezeigt, sie ist auch die Frau Christi. Sehr geheimnisvoll. Great mystery. Ja, du brauchst Offenbarung. Paulus hatte auch Offenbarung. Und er hat auch gesehen, Vers 25, Christus hat die Gemeinde geliebt und hat sich selbst für sie hingegeben. Wunderbar. Er hat gesehen, Christus hat sich nicht in erster Linie für die Sünder hingegeben. Er hat sich für seine Gemeinde hingegeben. Das war ihm klar. Sie ist sein Leib. Sie ist sein Haus. Sie ist seine Frau. Was ist ihm wichtiger? Was ist für dich wichtiger? Menschlich gesehen, versteht man auch, das ist das, was dem Herrn wirklich im Herzen brennt.
Amen.
Möge es auch in unserem Herzen brennen. Amen.
Amen.